The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 12. Dezember.
Their fears are unnecessary. God willing, the country will be rebuilt. The fear was from the presence of the regime. The country is moving towards development and reconstruction. It's going towards stability. People are exhausted from war, so the country isn't ready for another one, and it's not going to get into another one.
Der Chef der siegreichen islamistischen Rebellengruppe in Damaskus verspricht hier im Interview mit Sky News einen politischen Frühling. Die Menschen in Syrien seien des Krieges müde, sagt er. Darum werde es in dem Land keinen neuen Krieg geben. Na ja, man möchte dem Mann ja zu gerne glauben, aber freilich kann niemand eine seriöse Einschätzung geben, was nach dem Sturz des Despoten Assad wirklich kommt. Nicht mal der Rebellenführer kann uns irgendwas garantieren. Dafür sind zu viele rivalisierende Gruppen bei diesem Marsch auf den Präsidentenpalast beteiligt. Allein die große Vielfalt religiöser Minderheiten in Syrien birgt Sprengstoff. Denn in dem Land leben Drusen, Alawiten, Jesiden, Christen, Sunniten, Schiiten und viele weitere religiöse Minderheiten, die aufeinander nicht gut zu sprechen sind. Also, wie ist die humanitäre Situation in der syrischen Hauptstadt derzeit? Wird weiter gestorben? Gibt es große Freude über den Sturz? Gibt es Hungersnot, Wasserknappheit womöglich? 1000 Fragen und in Deutschland keine einzige befriedigende Antwort. Wie auch. Deshalb haben wir angerufen in Damaskus bei Samad Al-Sarai.
I say hello to Samad Al-Sarai. Hi, good to have you on our show.
Der Mann ist gebürtiger Iraki und leitet die Filiale des Deutschen Roten Kreuzes in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Ich habe ihn gefragt, was auf den Straßen der 2-Millionen-Stadt los ist und ob da denn noch gekämpft wird.
I wish I could have you in my balcony now to see the people who are walking in the street, are on the streets. People are taking advantage of the fact that there is no curfew until 9 o'clock in the evening.
Ich wünschte, sie wären hier und könnten die Menschen in den Straßen sehen. Die Menschen nutzen die Chance, tagsüber rauszugehen. Ab 9 Uhr abends herrscht eine Ausgangssperre. Die Geschäfte sind offen. Das ist eine ganz andere Situation als rund 24 Stunden vorher, als auf den Straßen viele Menschen mit Waffen unterwegs waren. Jetzt hört man nur noch vereinzelt Schüsse.
Ich habe ihn auch gefragt, ob man nach den Wochen der blutigen Kämpfe noch tote Menschen in den Straßen sieht. Er meint, in seiner Nachbarschaft sehe er nichts dergleichen.
Are there any dead people on the street? Do you see a lot of no fightings anymore, but dead people?
Man sieht keine Toten in den Straßen, aber Sie müssen verstehen, dass wir mit dem Roten Kreuz nur an Orte gehen können, die von unserem Sicherheitsdienst kontrolliert und freigegeben wurden.
So in this case, in the neighborhood and in the areas that we are able to move within, there are no dead bodies in the streets.
Okay. However, in unserer direkten Umgebung hier sieht man keine Toten in den Straßen.
In different locations in Damascus and in different locations in rural Damascus, where there are cases of, you know, the prison raids, the people who are being let go from the prisons, and there are a lot of stories about dead people in the prisons as well.
In Deutschland leben rund 1 Million Syrer mittlerweile, die vor dem Krieg geflohen sind. Wie ist die Situation? Also an der Grenze Syriens nach dem Sturz von Assad, gibt es womöglich eine neue Flüchtlingsbewegung?
The stories that we are hearing from colleagues that are on the border crossings that are open, so mainly the border crossings with Lebanon.
Wir hören von Kollegen, dass man nur die offenen Grenzübergänge passieren kann, also vor allem in den Libanon. Viele kommen zurück nach Syrien, aber es gibt auch viele, die fliehen. Es kommt darauf an, welchen Hintergrund man hat und ob man verschwinden möchte. Andere kommen zurück und wollen Freunde und Familie sehen. Es ist schwer, etwas nach dieser kurzen Zeit über die Migration zu sagen.
Thank you for this conversation. Thank you for your information. Very interesting for us to learn about the situation in Damascus, and I wish you and your colleagues all the best for the days to come.
Thank you very much.
Fazit: Es ist deutlich zu früh, diese noch sehr fragile Situation abschließend zu beurteilen. Deshalb bleiben wir erstens neugierig und zweitens zuversichtlich. Zuversichtlich, dass sich die Situation zum Besseren für die Menschen dort verändern wird. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mit Sigmar Gabriel, unserem ehemaligen Außenminister, sortieren wir jetzt gleich die geopolitische Lage im Nahen Osten. Und er kritisiert die Reaktion deutscher Politiker auf die neue Lage in Syrien.
Also 24 Stunden, nachdem das Regime gestürzt ist, in einer Situation, wo immer noch in Teilen Syriens Bürgerkrieg herrscht, darüber zu reden, dass man die Leute zurückführt, das finde ich schon ziemlich vermessen.
Wir hören von einer Frau aus Detroit, die plötzlich Königin wurde, und wir freuen uns über das herzlichste Gymnasium in ganz Rheinland-Pfalz. Wie ist die außenpolitische Situation nach dem Sturz von Assad zu bewerten? Ist der türkische Präsident wirklich der große Gewinner der Entwicklungen? Wie Foreign Affairs schreibt, Zitat, Erdogan bereitet sich auf den Lohn seiner Investitionen in die syrische Opposition vor, Zitat Ende. Erste Antworten auf diese noch unübersichtliche Situation gibt uns heute Morgen Sigmar Gabriel, ein Kenner der Region, der ehemalige Vizekanzler und Außenminister der Bundesrepublik. Er hat uns im Podcaststudio besucht. Die Langversion dieses Gespräches gibt es genau jetzt schon für Pioneers auf thepioneer.de. Und wichtige Auszüge aus diesem Gespräch, die unserer Einordnung der Situation dienen sollen, diese Auszüge hören wir jetzt. Einen schönen guten Morgen, Sigmar Gabriel.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Damaskus und Syrien ist für Sie kein fremdes Land. Sie waren schon da als Jugendlicher, kann man sagen, oder?
Na, ein bisschen mehr als jugendlich war es schon. Ich habe das Land oft bereist, auch mal mit dem Rucksack von Aleppo bis runter nach Jordanien an den Golf von Aqaba, weil mich das immer interessiert hat. Ich fand die Region immer schon spannend. Also jetzt nicht im Sinne von Krieg und Bürgerkrieg, sondern kulturell und historisch.
Aber nicht allein durchs wilde Kurdistan.
Nein, das nicht, sondern manchmal mit Freunden, manchmal einer Reisegruppe, später auch mal als Ministerpräsident von Niedersachsen mit einer Wirtschaftsdelegation.
Und Sie haben auch den jungen Assad getroffen in seinen ersten Jahren oder gleich am Anfang seiner Amtszeit, als er noch nicht der Diktator war, sondern der Hoffnungswert des Westens.
Na, jedenfalls haben wir Menschen in Syrien getroffen 2002, die eher zu den Oppositionellen und zu den intellektuellen Kritikern des Assad-Regimes seines Vaters gehört haben und die uns damals sagten, dass sie doch die Hoffnung hätten, dass der junge Assad eine Liberalisierung ins Land bringt. Da gab es auf einmal Literatursalons, politische Salons, und die waren auch einen ziemlich progressiven Wirtschaftsminister, der aus der Weltbank kam. Also da gab es die Hoffnung, jetzt ändert sich was. Aber das war nach kurzer Zeit vorbei. Ich glaube, das hat kein halbes Jahr gedauert. Dann war das alte Regime wieder dabei, den Druck zu erhöhen. Die Salons wurden wieder geschlossen und die Hoffnung hat sich zerschlagen.
Wie war er im Gespräch? Wie ist er Ihnen begegnet?
Wir sind damals zu ihm in ein Gespräch gegangen, unter anderem, weil wir einen aus Deutschland abgeschobenen Syrer aus dem Gefängnis holen wollten, weil der nämlich nicht sicher war in Syrien, wie hier sozusagen das Asylverfahren behauptet hat, sondern er wurde unmittelbar nach Ankunft in Syrien verhaftet. Und wir haben den Versuch unternommen, ihn aus dem Gefängnis zu holen. Und dafür haben wir das Gespräch mit Bashar al-Assad genutzt.
Sie waren Ministerpräsident.
Ich war Ministerpräsident in Niedersachsen. Das ist ja Länderangelegenheit, am Ende solche Abschiebungen damals zu vollziehen nach dem Ausländerrecht. Und wir trafen auf einen jungen, entspannten und freundlichen Mann.
Westlich gebildet.
Ja, der kam ja aus Großbritannien, wo er ausgebildet war und auch gelebt hat. Der sollte ja auch gar nicht der Nachfolger seines Vaters werden. Das war eigentlich sein älterer Bruder, der aber sozusagen ums Leben gekommen war. Und jetzt war er in dieser Rolle. Und wir haben übrigens diesen Mann aus dem Gefängnis rausgekriegt. Der war 4 oder 6 Wochen später, war der wieder in Deutschland. Und es war ein, sag mal, relativ freundliches, offenes Gespräch. Und dadurch hatte man den Eindruck, na, die Intellektuellen und die Kulturszene, die da Hoffnung gehabt hat, das scheint berechtigt zu sein. Mit diesem Eindruck haben wir damals Syrien verlassen und sind dann schnell eines Besseren belehrt worden.
Gut, das wurde dann enttäuscht. Es folgten Jahrzehnte, muss man sagen, des Terrors nach innen insbesondere. Jetzt aber, lassen Sie uns einmal die Landkarte sortieren. Was ist das Bild nach dieser Flucht der Assad-Familie nach Moskau? Wer ist der Gewinner eigentlich dieser Aktion?
Na, im Land müssen wir ehrlicherweise zugeben, dass wir das noch gar nicht so genau wissen, was da passiert. Viele haben die Hoffnung, dass der Rebellenführer, der ja nur einer von mehreren ist, dass der seine Al-Qaida als islamistischer Fanatiker hinter sich gelassen hat.
Und was er ja erklärt hat.
Was er erklärt hat, wenn wir gucken, wie das weitergeht. Und ob es Auseinandersetzungen mit anderen Rebellengruppen gibt, das kann auch sein. Aber sozusagen das große Bild, glaube ich, gibt es einen ganz großen Gewinner, das ist die Türkei.
Erdogan
hat von Anfang an ja die Rebellenallianz gegen Assad unterstützt. Er war übrigens der Erste, der damals gesagt hat, wir müssen eine Flugverbotszone über Syrien machen, sonst bombardiert der Assad seine eigene Bevölkerung, was dann später auch passiert ist. Und diejenigen, die das damals abgelehnt haben, waren die Amerikaner, aber auch wir Deutschen und Franzosen. Wir wollten nicht nach den Erfahrungen von Afghanistan schon wieder in einen Konflikt verwickelt werden. Das war damals der Grund, warum alle gesagt haben, bloß nicht.
Aber Erdogan ist ja auf eigene Rechnung dann trotzdem in das Land marschiert, beziehungsweise in der Grenzregion ist er militärisch aktiv geworden.
Ja, da hatte er eine ganz eigene Agenda, die erstmal noch nichts mit Assad zu tun hatte, sondern die Amerikaner unter Obama wollten ja keine, wie man so sagt, Boots on the ground haben und nutzten deshalb eine kurdische Miliz, die YPG, die sozusagen gegen das Assad-Regime kämpfte und mit Unterstützung durch die Amerikaner. Erdogan hat das immer massiv kritisiert und gesagt, das ist ein PKK-Ableger. Und er hat gesagt, ich werde nicht zulassen, dass im Norden Syriens so eine Art Proxy-PKK-Staat entsteht und ist dann in Afrin einmarschiert. Übrigens gibt es auch ein anderes Beispiel. Im Norden des Irak gibt es einen kurdischen Regionalstaat. Das sind sozusagen Gegner der PKK, die ein ganz entspanntes Verhältnis zur Türkei haben. Also es ist nicht die Kurden, sondern innerhalb sozusagen der kurdischen Community die Frage, ist das ein PKK-Proxy oder nicht? Das wird auch jetzt wieder, glaube ich, die große Gefahr sein, dass dadurch, dass Donald Trump erklärt hat, die USA mischen sich nicht ein, ist dieser Konflikt zwischen den USA und der Türkei über die Rolle der YPG und der kurdischen Milizen weg und er hat sozusagen carte blanche. Ich kann nur hoffen, dass die Europäer alles tun, um ihn daran zu hindern, jetzt eine erneute bewaffnete Auseinandersetzung gegen die Kurden zu führen.
Um Tabula Rasa in seinem Kurdenkrieg zu machen.
Jedenfalls nichts an der Grenze zur Türkei zuzulassen, wo er immer Angst hat, dass das einen Spillover-Effekt in die Türkei gibt.
Aber die Amerikaner, Sie haben gesagt, die hätten no boots on the ground, ist klar, zumindest nicht offiziell. Aber sind sie wirklich so unbeteiligt an diesem doch sehr plötzlichen Sturz des Assad-Regimes?
Naja, man darf wohl erwarten, dass dieser schnelle Sieg erstens nicht ohne Unterstützung zum Beispiel aus der Türkei, vielleicht auch aus Israel gelungen ist. Und dass dort in der Region eigentlich nichts passiert, ohne dass die Amerikaner nicht mindestens darüber informiert sind und es vielleicht auch billigen. Das ist jetzt aber Spekulation, aber das wäre das erste Mal, dass dort etwas passiert, ohne dass...
Oder in unserer Sozialisation, Herr Gabriel, hat der CIA immer an solchen Umstürzen doch mitgespielt, wie man spätestens hinterher dann wusste, von Chile bis Teheran.
Also ich bin jetzt, will jetzt nicht Verschwörungstheorien verbreiten, aber dass
also
das...
Chile und Teheran nicht Verschwörung, das
nein,
war so.
War so. Hier ist es natürlich so, dass die Vereinigten Staaten und Russland auf der einen Seite am Anfang gesagt haben, wir bekämpfen beide den Islamischen Staat. Auf der anderen Seite natürlich sofort in Konflikt miteinander geraten sind. Das Ganze da ist nicht so einfach durchschaubar. Das ist auch nicht schwarz und weiß und richtig und falsch, sondern das Land selber hat Drusen, Kurden, sunnitische, schiitische Anteile. Der Iran hat einen riesen Einfluss versucht zu nehmen. Deswegen haben die Israelis jetzt seit geraumer Zeit Stellungen des Iran in Syrien bombardiert, um zu verhindern, dass in Syrien das Gleiche passiert wie mit der Hezbollah im Libanon. Und haben übrigens dazu immer die Russen fragen müssen, denn die hatten die Lufthoheit über Syrien. Und die haben das immer gestattet. Was der Grund dafür war, dass Israel, obwohl ein starker Verbündeter des Westens, nie mitgemacht hat bei den Sanktionen gegen Russland wegen des Überfalls auf die Ukraine.
Die einzige Rückkopplung dieser Ereignisse, dramatischen Ereignisse hier, ist, dass über die Abschiebung von Syrern gesprochen wird. Frau Weidel möchte sofort und unverzüglich, jetzt erst recht, sagt sie, abschieben. Jens Spahn von der CDU möchte auch abschieben, aber freiwillig mit einer Art Abschiedsgeld von 1.000 Euro für diejenigen, die freiwillig gehen. Was halten Sie von der Debatte?
Also in 24 Stunden, nachdem das Regime gestürzt ist, in einer Situation, wo immer noch in Teilen Syriens Bürgerkrieg herrscht, darüber zu reden, dass man die Leute zurückführt, das finde ich schon ziemlich vermessen. Weil ja der Großteil der Menschen aus Syrien bei uns nicht auf der Grundlage eines Asylantrages als politisch Verfolgte ist, sondern als Bürgerkriegsflüchtlinge. Ich finde, einmal durchatmen, mehr zu erfahren über die Lage vor Ort, um dann in Ruhe so eine Debatte zu führen, das fände ich angemessen. Hier hat wie immer, wir sind im Bundestagswahlkampf, sozusagen der Pavlovsche Reflex funktioniert. Ja? Der eine sagt freiwillige Rückkehr, die andere sagt sofortige Abschiebung. Im Kern ist es aber die Wiederbelebung des Migrationsthemas für den Bundestagswahlkampf. Und davon kann ich nur abraten.
Also ein unmenschlicher Reflex, würden Sie sagen?
Na, erstmal ein dummer, also weil es sachlich nicht geht. Und zweitens, weil es nur einer Partei dient, die auf dem Thema Migration ihre Suppe kocht, das ist die AfD. Warum Herr Spahn mit einem ja in der Sache gar nicht zu kritisierenden Vorschlag, nämlich Menschen, die zurück wollen, dabei zu helfen, zurückzugehen, warum er dieses Thema in dieser Weise aufgreift und nicht erstmal durchatmet und guckt, was passiert da eigentlich, das verstehe ich nicht.
Das ganze Gespräch für Pioneers, wie gesagt, unter anderem über die Rolle Israels und Netanjahus und wie Europa sich in dieser Situation verhalten sollte, finden Sie unter dem Link in den Shownotes oder auf der Webseite thepioneer.de. Prädikat, wer mitreden will, sollte Sigmar Gabriel aufmerksam zuhören.
My Way. Der Podcast für und über Familienunternehmen.
My Way ist nicht nur ein erfolgreicher Kongress von The Pioneer, My Way ist auch einer unserer Podcasts. Frank Doppheide, der ehemalige Deutschlandchef der Werbeagentur Grey und mittlerweile Gründer und Inhaber der Agentur Human Unlimited, besucht dazu Familienunternehmerinnen und Unternehmer und spricht mit ihnen über ihre Geschichte. Dieses Mal war er in Köln mit Domblick. Die HRS Group ist fest in Köln verwurzelt, wo Tobias Rages Vater, Robert Rages, das Unternehmen 1972 gegründet hat. Inzwischen ist HRS als Unternehmen weltweit bekannt und vertreten und längst mehr als ein reines Hotelbuchungsportal. Im Fokus stehen die Geschäftsreisen großer Konzerne. CEO Tobias Rage und seine HRS Group machen das Geld inzwischen mit Daten.
Alle Unternehmen versprechen sich so viel von den Daten, von denen es immer mehr gibt. Jetzt seid ihr in dieser Welt zu Hause. Gibt es wirklich neue Erkenntnisse, wo du gedacht hast, hoppala, das hat uns überrascht, hätten wir gar nicht erwartet?
Nur dieser blöde Spruch, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts, den unterschreibe ich 100%. Weil am Ende geht es nur noch darum, später durch in einer wahnsinnig komplexen Welt, durch Daten, aber nicht durch Daten in der Menge, wo man sich selber was zusammen hat, sondern Daten, die schon sozusagen von der Maschine interpretiert werden, um einem die Insights zu zeigen, was man machen sollte, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Das ist ja KI am Ende. Da generative Insights zu generieren, das ist am Ende der Schritt der Zukunft. Und ich glaube, Ich sehe das in unserem Geschäftsmodell. Am Ende läuft alles darauf hinaus.
Hast du ein Beispiel?
Wir schaffen ja für die größten Konzerne des Planeten zum Beispiel ihr Hotelprogramm.
Ja.
Und früher haben wir gesagt, die Firma hat einen Mitarbeiter, den Durchschnittsmitarbeiter, und dann wurde für den beschafft. Das ist natürlich irrsinnig per se. Heute geht man halt hin und kann natürlich über die ganzen Insights sagen, okay, also eigentlich hat dieser Konzern 14 Persona-Kohorten, die ganz andere Bedürfnisstrukturen haben. Und jetzt werden wir diese Programme genau auf diese Bedürfnisstrukturen ausspielen. Das ist natürlich schon mal eine ganz andere Möglichkeit der Personalisierung. Das geht natürlich noch viel weiter.
Die Podcast-Folge mit Tobias Rage in voller Länge hören Sie in unserer App oder auf thepioneer.de. Den Link in den Shownotes, wie immer, dieses Podcastes.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass es in Ghana aber hunderte von Königen und Königinnen gibt. Im westafrikanischen Staat am Golf von Guinea regieren zwar ein demokratisch gewählter Präsident und es gibt auch ein Parlament, aber parallel dazu gibt es in jeder Region, jeder Stadt und jedem Dorf mehrere traditionelle Stammeshäupter, Nana oder Hene. So werden sie genannt, die Könige oder Königin. Tja, und deswegen sind es halt auch so viele. Oft haben die königlichen Hoheiten eher eine kulturelle, repräsentative Rolle, doch nicht immer. Sogar ein Außenstehender kann zum König oder auch zur Königin erhoben werden, vorausgesetzt, man ist dieser Auszeichnung würdig. Eine Frau, über die wir heute Morgen sprechen möchten, die war würdig genug. Die 43-jährige Kennedy Johnson aus Detroit. Sie wurde 2021 gekrönt in Tamale, der Hauptstadt der nördlichen Region von Ghana. Aber wie kam es denn dazu? Kennedys Geschichte liest sich wie ein modernes Märchen. Als blutjunge Teenie-Mutter wuchs sie in einem Pflegeheim in Detroit auf. Doch die Träume der jungen und damals mittellosen Frau waren groß, größer als das Heim. Sie wollte die Welt bereisen. Sie wollte etwas bewegen. Das sagte sie in einem Interview.
So, my love for travel started at a very young age, and also my love for books. So, just reading childhood books, you know, Once Upon a Time in a Land Far Away. So, I'm a Pisces, so I had this vivid imagination. So, once I got older, I began to explore a little bit more. So, I did grow up in a fragmented household. So, and I'm also a teen mother. So my life path was a lot different than a lot of people, or some people may be able to relate a little bit more.
Schließlich war es ein DNA-Test, den sie aus Neugier gemacht hatte, der ihr Leben auf eine völlig neue Bahn lenkte. Der Test verriet ihr nämlich, dass ihre Wurzeln in Westafrika liegen. Und nicht in Detroit. Die Entdeckung war wie ein Ruf und so betrat Kennedy 2015 zum ersten Mal den Boden von Ghana. Es fühlte sich an wie eine Heimkehr für sie. Sie verliebte sich sofort. 2018 gründete sie eine Reiseagentur, die Touren zu schwarzen und indigenen Gemeinschaften organisiert. Ihr soziales Engagement, ihre Leidenschaft für das Land blieben nicht unbemerkt. Von den Ältesten Häuptlingen der Stadt Tamale wurde sie schließlich auserwählt, eine Königin zu werden, damit sie als Leiterin der Entwicklungsabteilung Fortschritt in diesem Gebiet vorantreibt.
I was asked, and with them asking, there's protocol, they have to talk to the elders, they have to do rituals to make sure that I'm the appointed one. You know, really with the appointment, it was just, I like to say it was divine. I was there, I've been doing the work.
Sie hat ein Stück Land bekommen und wohnt heute in einem Palast. Jetzt hat sie die notwendigen Mittel, Dinge in Ghana zu verändern. Von einem Pflegeheim in einen Palast, von der Teenie-Mutter zur Königin, das ist Stoff aus Ghana. Stoff direkt für Hollywood.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass die kleinen Helden des Alltages so häufig übersehen werden. Wie zum Beispiel die Hausmeister. Dabei sind Hausmeister oft die Retter in der Not. Sie haben immer den passenden Schlüssel fürs Klassenzimmer oder die Aula. Und wenn mal der Strom ausfällt, dann wissen sie, was zu tun ist. Kurzum, ohne sie würde es einfach nicht laufen. Waldemar war ganze 31 Jahre lang Hausmeister am Albert-Einstein-Gymnasium in Frankenthal. Das liegt in Rheinland-Pfalz. Das Schulgebäude kannte er in- und auswendig. Er sah dabei zu, wie die Schülerinnen und Schüler groß wurden. Und jetzt, nach 3 Jahrzehnten, ja, da geht der Waldemar in Rente. An seinem letzten Tag an der Schule wurde er gebührend verabschiedet und erlebte eine herzerwärmende Überraschung. Er machte seinen letzten Streifzug über den Schulhof, rechts und links aufgereiht, versammelten sich alle Schülerinnen und Schüler. Sie klatschten und sie jubelten, sie hielten Plakate hoch mit Abschiedsgrüßen wie: Wir sagen Danke an den besten Hausmeister der Welt. Er, wie auch die, die das Video von dieser Abschiedszeremonie sahen, waren zu Tränen gerührt. Tja, wenn man so in den Ruhestand verabschiedet wird, dann kann man ja nur alles richtig gemacht haben in diesem Leben. Für die Schülerinnen und Schüler des Albert-Einstein-Gymnasiums jedenfalls war er, Hausmeister Waldemar, der Held. Nicht vielleicht der Held ihres Lebens, aber der Held ihres Schulhofes. Ich wünsche Ihnen einen fulminanten Start in diesem neuen Tag. Und morgen begrüßt Sie an dieser Stelle Dagmar Rosenfeld, weil meine Kollegin Chelsea Speaker bereits in den verdienten Weihnachtsurlaub entschwunden ist. Freuen Sie sich auf Dagmar, bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Look inside.